Und ich frage mich einfach manchmal, wann kam dieser Wendepunkt, dass die Aufgaben des Lehrerberufs so ausgeufert sind? Wo sind wir denn falsch abgebogen? Also der Lernstoff, den ich vor Jahren gemacht habe, der ist heute für 80% der Kinder viel zu schwer. Es war einmal eine Lehrerin. Ein Podcast über wahre Geschichten aus dem Schulalltag, ein reformbedürftiges Schulsystem und ein Blick hinter die Kulissen. Hallo ihr Lieben. Ja, Frühling. Er klopft auf jeden Fall an. Wie gut tut bitte diese Sonne, Leute? Ernsthaft, oh Gott. Man steht morgens auf, man macht die Rollladen hoch und es ist einfach nicht grau und nass und diesig. Es scheint einfach die Sonne. Und es ist so schön warm und man kann so die erste Wärme der Sonne einsaugen. Es ist einfach traumhaft. Also ich freue mich jetzt auch wirklich noch auf ein paar Skitage, die noch anstehen. Aber nichtsdestotrotz tut dieser Frühling einfach so unfassbar gut und ich hoffe, dass es noch ein bisschen so bleibt. Ich habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen was mit dem Mindset und so generell mit dem, wie soll ich das sagen, mit dem Nervenkostüm macht. Man ist nicht mehr so schnell gereizt, man kann irgendwie Dinge besser aushalten. Ich habe das Gefühl, auch die Kinder sind alle irgendwie anders drauf, entspannter, besser drauf und der Schulalltag ist ja so oder so schon anstrengend genug. Wahrscheinlich habt ihr auch einfach eine krasse Krankheitsphase bei euch an der Schule hinter euch oder steckt vielleicht sogar noch drin. Viele Leute sind krank, viele Kinder sind krank, man muss viele Krankenmappen packen. Wahnsinnig anstrengend auf jeden Fall, man muss viel im Blick behalten. Und passt auch schon wieder so ein bisschen zu dem Thema, was ich mir für heute überlegt habe. Ich habe nämlich für viele, die mir auch bei Instagram folgen oder die mir da auch schon länger folgen, zeitweise, als ich noch aktiv im Schuldienst war, ein Format gehabt, das hat sich Real Talk genannt. Und zwar habe ich da zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Dampf abgelassen und habe so ein bisschen offen und ehrlich über meinen Alltag in der Schule erzählt. Ich glaube auch ein bisschen mich da aufs Glatteis begeben, weil man als Beamte und Beamter natürlich ein bisschen aufpassen muss, was man sagt. Aber nichtsdestotrotz tat es einfach gut, da manchmal so ein bisschen, ja, einfach mal Freischnauze, ein bisschen was rauszulassen. Was ich sehr erschreckend finde, ist, dass diese Real Talks, diese offenen Erzählungen bei euch wirklich, glaube ich, auf den Nerv treffen, weil ich merke, welche Aufmerksamkeit ich mit Beiträgen generieren kann, die, ja, die kritisch sind. Und im Gegensatz zu den Beiträgen, wo ich zum Beispiel Unterrichtsideen euch erzähle oder mein Material vorstelle oder so weiter. Das zeigt aber auch, glaube ich, einfach, wie brisant dieses Thema gerade ist, wie viele von euch wirklich am Ende ihrer Kräfte sind und vielleicht, ja, mal doof gesagt, auch so ein bisschen Gleichgesinnte suchen. Also bei mir war das auch immer so. Wenn ich irgendwo war, im Internet oder im Instagram unterwegs war und da war jemand, der sich hingestellt hat und gesagt hat, boah, Leute, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Und es macht's nicht besser, es ist ja keine Lösung. Aber für einen selber war das für mich immer so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ja, ich bin nicht alleine, es geht auch anderen so, es liegt vielleicht gar nicht an mir. Man sucht ja auch oft die Schuld bei sich selber und denkt sich, was mache ich denn falsch? Was ist denn gerade los? Es geht wirklich so, 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 so vielen von euch so. Und deswegen habe ich gedacht, ich kram dieses Format Real Talk mal wieder raus und werde heute einfach mal freischnauze ein buntes Potpourri an Gedanken raushauen, die momentan so ein bisschen zum Thema Schulsystem in meinem Kopf rumschwirren. Genau aus diesem Grund habe ich ja auch so ein bisschen diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich einfach zeigen möchte, wie es tatsächlich in Schule aussieht. Ich möchte nicht immer die Schule schlecht reden. Es ist nicht alles schlecht. Der Job ist toll. Auf der einen Seite ist es ist ein so schöner Job und ich freue mich für jeden, der ihn auch wirklich immer noch mit Herzblut und Kraft und Überzeugung ausüben kann. Aber es gibt auf der anderen Seite einfach auch ganz, ganz viele, die sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da tut's einfach auch mal gut zu hören, dass es bei anderen auch schwierig ist. Ja, ich würde sagen, ich laber hier jetzt gar nicht weiter rum. Wir gehen rein. Seid ihr bereit? Schnappt euch einen Kaffee, es wird spicy. Ich habe das Gefühl, die Lehrerschaft ist momentan so ein bisschen in zwei Lager aufgeteilt, so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt es, glaube ich, die super motiviert sind, die nach wie vor richtig Bock auf diesen Job haben. Und das freut mich, weil es ist wirklich ein toller Job. Und ich freue mich für jeden, der da nach wie vor immer noch so viel Spaß dran hat, weil die Kinder brauchen euch. Es ist wirklich so. und die einfach auch die Motivation haben, die vielleicht schon erkannt haben, dass vom System her nicht viel passieren wird, dass sich nicht viel ändern wird, aber dass man vielleicht, wenn man Bock drauf hat, im Kleinen was verändern kann und auch Veränderungen anstoßen kann. Sei es vielleicht im Klassenraum für die eigene Klasse, sei es vielleicht an der Schule, dass man dort den Rahmen, den man hat, irgendwie ausschöpft, um die Bedingungen an Schule für sich und für die Kinder und fürs Kollegium einfach besser zu gestalten. Und es gibt Lehrkräfte, die dazu im Instagram zum Beispiel auch aufrufen, die Tipps geben, was kann man tun, wo könnt ihr ansetzen? Was sind Kleinigkeiten, die euch vielleicht den Schulalltag selber schon erleichtern? Und ich finde das total toll, weil wir brauchen solche Menschen. Das Schulsystem fährt gerade voll Karacho gegen die Wand und es gibt immer noch welche, die da drin sitzen, auf diesem sinkenden Schiff und die immer noch gefühlt mit dem Eimer das letzte Wasser rausschippen und sagen, wir schaffen das, wir schaffen das. Und ich war auch lange so, das muss ich sagen. Ich habe lange versucht, Veränderungen anzustoßen. Ich habe das in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Ich wollte mich zur Konrektorin ernennen lassen, um einfach an meiner Schule, an der ich damals war, Veränderungen zu schaffen, um die Bedingungen einfach zu verbessern. Und irgendwann kam ich dann an einen Punkt, wo ich einfach dachte, ich kann nicht mehr. Es bringt nichts. Dieser ewige Kampf gegen Windmühlen, ich kann dem einfach nicht mehr standhalten. Und das ist, glaube ich, das zweite Lager. Das sind diejenigen, die einfach müde sind, die nicht mehr können, die den Job vielleicht nach wie vor auch noch irgendwo gerne machen, wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Kinder, die aber auch einfach mehr und mehr merken, dass die Kräfte einfach weg sind, dass sie ausgelaugt werden, dass sie vom System ausgelaugt werden. Man kommt dann, glaube ich, irgendwann automatisch in so einen Gedankenstrudel, dass man sich denkt, was ist denn los? Was stimmt denn nicht mit mir? Warum schaffe ich das nicht? Ich habe es doch früher geschafft. Bin ich nicht mehr so belastbar? Mache ich vielleicht einen schlechten Unterricht, dass die Kinder keinen Bock mehr auf das haben, was ich versuche, ihnen zu vermitteln? Muss ich vielleicht einfach irgendwie an meiner Art etwas ändern? Warum schaffen es die anderen? Warum schaffe ich das nicht? Sind die belastbarer? Bin ich nicht stressresistent genug? Bin ich zu schlecht in meiner Organisation? Mir wächst irgendwie alles über den Kopf. Aber ich muss das doch schaffen. Die anderen schaffen es doch auch. Und so fängt's an. Und ich glaube, dass ein ganz, ganz großes Problem gerade bei Lehrkräften ist, dass man sich vergleicht. Dass man sich immer mit Kollegen, KollegInnen und auch, glaube ich, eine Sache, die wirklich ganz, ganz problematisch ist, mit zum Beispiel Lehrkräften aus dem Instagram vergleicht. Man sieht dann Kollegen und Kolleginnen, die so als Beispiel jetzt gerade ganz aktuell zum Beispiel eine super mega Stationsarbeit zu den Frühblühern aufgebaut haben. Die haben wahrscheinlich auch noch für jedes Kind irgendwie einen eigenen Frühblüher besorgt und das Kind kümmert sich darum. Die ganze Klasse ist total frühlingshaft eingerichtet. Es ist einfach total schön. Und ja, irgendwie hat man dann das Gefühl, das ist so ein bisschen der Mindeststandard. Zusätzlich schaffen die Kollegen das dann immer auch irgendwie alle Kinder im Blick zu behalten. Die haben für jedes Bedürfnis der Kinder Verständnis und auch Nerven dafür, das alles aufzufangen. Die kennen sich irgendwie perfekt mit Neurodivergenz aus und mit den ganzen Förderbedarfen. Gleichzeitig schaffen sie es auch irgendwie noch Sonderpädagogin und Sozialarbeiterin zu sein. Gefühlt verbringen die auch abends vorm Fernseher jede freie Minute damit, noch irgendwie Freiarbeitsmaterial zu gestalten. Und ich schaffe das nicht. Warum? Hä? Bin ich nur eine gute Lehrerin, wenn ich das alles mache? Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Gefahr, dass man da, ja, habe ich ja eben schon gesagt, in so ein Strudelgerät von Gedanken, wo man sich selber einfach irgendwie schlecht redet. Und da möchte ich dir jetzt wirklich sagen, nein, es ist nicht der Mindeststandard. Du machst das, was du schaffst und es kommt nicht darauf an, ob du einen perfekt eingerichteten Klassenraum hast. Auch du bist ein Mensch, auch du hast mal schlechte Tage. Auch du schaffst es nicht jeden Tag, die Bedürfnisse der Kinder aufzufangen. Das schafft auch keine Mutter. Das wird halt so suggeriert. Aber du kannst auch immer nur vor die Klassenzimmertür schauen und vor das Instagram-Profil. Und du weißt nicht, was dahinter passiert. Was wichtig ist, du bist jeden Tag für kleine Menschen in der Schule eine Bereicherung. Es gibt so viele Kinder, die kommen mit Päckchen in die Schule, die sie mitbringen. Und für die ist Schule einfach so eine Art Safe Space. Und für die bist du ein sicherer Ort und ein sicherer Hafen. Und ist das nicht was eigentlich viel mehr zählt, als wenn man da jetzt irgendwie 20 Frühblüher auf der Fensterbank stehen hat? Denk da mal drüber nach. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Voraussetzungen an den Schulen ja auch komplett unterschiedlich sind. Ich spreche da jetzt mal ganz pragmatisch und stelle mal zwei krasse Szenarien gegenüber. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich an einer Dorfgrundschule arbeite mit vielleicht 18 Kindern in der Klasse. Die Kinder haben jeden Tag ihr Material dabei, die kommen pünktlich in den Unterricht, die haben Eltern, die zu Hause die Hausaufgaben nochmal kontrollieren. Wenn ich ein neues Sachunterrichtsthema machen möchte, dann frage ich die Kinder, könnt ihr zu nächster Woche das und das Material mitbringen? Und ich kann davon ausgehen, dass 14 von 18 Kindern was mitbringen. Ich möchte einen Schulausflug machen, ich möchte dazu Geld einsammeln, die Kinder bringen innerhalb von einer Woche alle das Geld mit. Und wahrscheinlich meldet sich sogar noch eine Mutter, die sagt, hey, ich kenne da jemanden, der, weiß ich nicht, ist Imkerin und würde sogar in die Schule kommen und einen Vortrag halten. Ja, läuft. Dann hast du auf der anderen Seite vielleicht eine Klasse im Brennpunkt. Ich sag mal, 28 Kinder pro Klasse, eigentlich nur 26 Tische, 5 Kinder davon können kein Wort Deutsch sprechen, 1 bringt vielleicht noch Erlebnisse aus der Vergangenheit mit, ist traumatisiert, fängt zwischendurch einfach ohne Grund an zu kreischen, weil es einfach mit seinen Emotionen gerade nicht umgehen kann. Thema Emotionen ist auch für 2 andere Kinder aus der Klasse schwierig, 2 ESE-Kinder, die einfach ganz, ganz große Probleme haben, ihre Impulse zu kontrollieren und eine ganz, ganz geringe Frustrationstoleranz haben und immer wieder handgreiflich und aggressiv werden und für sich noch nicht gelernt haben, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können. Das musst du als Lehrkraft dann auffangen. Gleichzeitig musst du auch noch die Kinder im Blick behalten, die eventuell sehr lernschwach sind oder lernbehindert sind, die in der 4. Klasse mit dir gerade eigentlich am Stoff der 1. oder 2. Klasse arbeiten. Dann hast du vielleicht Kinder, die ganz große Konzentrationsprobleme haben in der Klasse. Sie brauchen eigentlich ganz anderes Futter und vielleicht sogar eine Ergotherapie, außerschulische Maßnahmen, aber es gibt einfach keine Plätze und die Wartelisten sind lang. Dann hast du da ein paar Kinder zwischensitzen, die von sich aus super lernwillig sind, die richtig Bock haben, die richtig Futter brauchen. Auch die musst du im Blick behalten. Dann hast du Kinder, die von zu Hause vielleicht die Päckchen von zu Hause mitbringen, die vielleicht verwahrlost sind, die kein Frühstück mit haben, wo du noch regelmäßig Gespräche mit dem Jugendamt führen musst, wo du Listen auf dem Pult liegen hast, wo du jeden Tag dokumentieren musst, hat das Kind heute Frühstück dabei, hat das Kind seine Materialien dabei, hat das Kind heute, wie oft hat das Kind heute in die Hose gemacht? Und dann hast du vielleicht auch noch so ein Mittelfeld dazwischen, ein paar Kinder, die lernwillig sind, die Bock haben, die eigentlich auch was auf dem Kasten haben, die aber, wenn wir mal ehrlich sind, komplett hinten rüberfallen, weil du gar keine Zeit hast, dich darum zu kümmern, weil du eben die ganzen Extremfälle irgendwie auch noch im Blick behalten musst. Und dann ist es doch schon eine von Grund auf komplett unterschiedliche Arbeit, ob ich in einem Szenario A oder in einem Szenario B arbeite, ob ich meinen Fokus auf tolle Unterrichtsmaterialien, tolle Unterrichtsgestaltung, wie auch immer legen kann, oder ob ich die ganze Zeit diese ganzen sozialen Aspekte irgendwie, ja, ob ich eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt bin und dass der Unterricht eigentlich Nebensache ist. Das ist ja heutzutage wirklich in vielen Schulen einfach der Fall so. Und dann kannst du dich als Lehrkraft, die sich hauptsächlich mit sozialen Dingen beschäftigen muss, natürlich nicht mit einer Lehrkraft vergleichen, die ihren Fokus auf Unterricht legen kann. Und das möchte ich dir auch wirklich nahelegen. Ich würde behaupten, dass viele von uns Lehrer und Lehrerinnen geworden sind, um den Kindern Wissen zu vermitteln, um ihnen die Welt zu zeigen, um sie gesellschaftsfähig zu machen, um sie in diese Welt irgendwie reinzubringen, damit sie mit diesem großen Chaos, was da draußen herrscht, irgendwie klarkommen, dass sie ein Grundwissen haben, einen Grundstock, auf dem sie irgendwann aufbauen können. Das Problem dieser Wissensvermittlung, also dieses eigentlichen Jobs einer Lehrkraft, hat sich mittlerweile allerdings so verkleinert, ist so geschrumpft, und die anderen Aufgaben, gerade die erzieherischen Aufgaben, alles, was eigentlich Aufgabe vielleicht der Familien ist, der Eltern, der Sozialarbeiter, das fällt jetzt alles mit in den Aufgabenbereich einer Lehrkraft, sodass man eigentlich gar nicht mehr dazu kommt, das zu tun, was man ursprünglich vor 5, 10, 20 Jahren mal gelernt hat. Dieser ganze Job hat sich einfach so massiv verändert. Und wenn man tagtäglich mit diesen krassen Problemen konfrontiert wird, dann verliert man irgendwann einfach wirklich, glaube ich, auch die Lust. Und das kann man auch keiner Lehrkraft verübeln. Und dann gibt es natürlich die dazwischen, das habe ich ja schon gesagt, die nach wie vor richtig Bock drauf haben, aber man muss dann einfach auch Verständnis dafür haben, dass es Lehrer gibt, die irgendwann sagen, ich kann nicht mehr, ich kann das so nicht mehr. Vor allem hat man ja irgendwie auch das Gefühl, dass man allein gelassen wird, dass man von oben gar keine Unterstützung bekommt und dass man nicht ernst genommen wird mit den ganzen Problemen, die jetzt neu auftauchen. Das wird dann einfach irgendwie mit on top gepackt. Du bist ja schließlich Lehrerin, du bist Lehrer, du hast das gelernt, du hast einen Erziehungsauftrag, kümmere dich da auch bitte drum. Schließlich bist du auch verbeamtet, du kriegst ja die ganzen Privilegien und du hast 12 Wochen frei. Und dann steht man da und denkt sich so, what? Also, hä? Das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber das ist auch ein politisches Problem und ich möchte da jetzt einfach gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Da habe ich schon so oft jetzt auch in den letzten Folgen drüber gesprochen. Gehen wir nochmal wieder zurück in Schule. Immer wenn man irgendwie das Gefühl hatte, dass man in der Schule sowieso schon schwimmt, dann kam immer noch irgendwie was on top. Also zum Beispiel 5 Kolleginnen haben sich irgendwie morgens krank gemeldet, keine Seltenheit. Und die Sonderpädagogin, die sich eigentlich heute um deine Förderkinder kümmern sollte oder wollte, weil ihnen halt eben diese Förderstunden zustehen, die muss aber wieder vertreten. Das heißt, keine Förderung für die Kinder, steht ihnen aber eigentlich gesetzlich zu. Aber gut, was soll man machen, ne? Also die Sonderpädagogen sind meistens die, die an den Schulen doppelt gesteckt sind. Und bevor Unterricht ausfällt, zieht man dann halt eben die Sonderpädagogen raus. Alle reden von Inklusion. 2009 hat die UN-Behindertenrechtskonvention ein inklusives Bildungssystem gesetzlich festgehalten. Also Menschen mit einer Behinderung, egal welche Behinderung sie jetzt haben, dürfen vom Bildungssystem nicht ausgeschlossen werden. Und ein Wort, das sich hier immer wieder findet, ist das Wort Chancengleichheit. Das Thema Inklusion ist, wie soll ich das sagen, ist gefährlich. Ich habe mich da öfters schon mal ein bisschen dran verbrannt. Ich möchte unbedingt irgendwann auch noch mal eine eigene Folge zur Inklusion machen, aber ehrlich gesagt traue ich mich das momentan noch nicht, weil das Problem ist, wenn man sich in der Öffentlichkeit kritisch über Inklusion äußert, häufig das Wort Ableismus in den Mund genommen wird. Für mich sind das aber 2 komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Also nur weil ich mich kritisch darüber äußere und dass ich sage, dass die Inklusion, wie sie von der Behindertenrechtskonvention eigentlich schwarz auf weiß gefordert wird, meiner Meinung nach gerade komplett scheitert, weil einfach Voraussetzungen nicht gegeben sind, weil kein Geld dafür bereitgestellt wird und kein Personal und wie auch immer, hat das ja auf der anderen Seite nichts damit zu tun, dass ich gegen Inklusion bin oder dass ich sogar behindertenfeindlich bin. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber häufig wird das zusammen in einen Topf geworfen und deshalb muss man da wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde das Thema jetzt hier trotzdem ein wenig anreißen. Ich finde einfach, dass es für eine gelingende Inklusion Dinge braucht, die es so einfach gerade in vielen Schulen nicht gibt. Es braucht Räumlichkeiten, wir brauchen geschultes Personal, Fachpersonal dafür. Wir brauchen Fortbildung, wir müssen vielleicht sogar komplett an der Basis ansetzen und die Lehrerausbildung komplett anders strukturieren. Ich selbst wurde ja zum Beispiel auch gar nicht darauf vorbereitet. Man steht da dann irgendwie als Lehrkraft und plötzlich heißt es, nächste Woche bekommst du übrigens ein Kind in deine Klasse. Das hat den Förderbedarf Sprache und Kommunikation. Und dann stehst du da und sagst so, gut, okay, was heißt das? Was muss ich da beachten? Ja, also dein Klassenraum bekommt so schalldämpfende Gardinen, das wird alles irgendwie mit Teppich ausgestattet und das Kind hat ein Cochlea-Implantat, dann trägst du so ein Mikrofon. Das Kind muss dann immer da sitzen, dass es auch die Gesichter der anderen Kinder sehen kann. Du bekommst so Lautsprecher, die stehen dann in allen 4 Ecken vom Klassenraum. Und dann sage ich so, ja, okay, also ich finde, das sind Sachen, die kann man handeln. Ich kann mich da ein bisschen reinlesen, ich kann mich da schlau machen, ich kann mich mit den Eltern austauschen. Das ist machbar. Aber das sind ja nicht die einzigen Förder- oder das ist ja nicht der einzige Förderbedarf, den es gibt. Da gibt es ja noch eine ganze Palette von anderen Förderbedarfen, denen man halt auch irgendwie gerecht werden muss. Und dann gibt es dieses Sonderpädagogikstudium, wo du erstmal eine ganze Bandbreite lernst, wo du dich dann aber irgendwann auf einen einzigen Förderschwerpunkt konzentrierst und festlegst. Und als Grundschullehrkraft wird dann aber jetzt irgendwie ohne Ausbildung davon ausgegangen, dass du dich einfach mit allen Förderbedarfen irgendwie auskennst und das in deinem Alltag als unausgebildete Kraft auch noch irgendwie mit auffängst. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr damals, in Münster noch eine, das hieß sonderpädagogische Sockelqualifikation gemacht. Ich war ein halbes Jahr, einen Tag, also 5 Stunden aus dem Unterricht ausgeplant und bin immer mittwochs nach Münster gefahren in ein Förderzentrum und habe dort eine Fortbildung gemacht, 8-stündig. Und wir haben dort ein halbes Jahr lang im Umfang von, ich glaube, es waren 120 Stunden dann im Endeffekt, die verschiedenen Förderbedarfe kennengelernt. Und diese Fortbildung war toll. Wir haben so viel gelernt, wirklich. Also ich habe da einen ganz, ganz tollen Fundus an Ideen, an Know-how, an Hintergrundwissen mitbekommen. Bin allerdings auch jedes Mal aus dieser Fortbildung rausgefahren, saß im Auto und habe gedacht, wie um Gottes Willen soll man das, was diese Kinder mit diesen speziellen Förderbedarfen brauchen, an Grundschulen als unausgebildete Lehrerin schaffen? In NRW war es ja dann so, dass die Förderschulen flächendeckend geschlossen wurden. Es gibt noch ein paar ganz vereinzelte. Ja, der Großteil der Förderschulen wurde geschlossen und die Sonderpädagoginnen, die an den Förderschulen tätig waren, wurden mit in die Grundschulen geholt. Die sollten da die GrundschulpädagogInnen, Grundschullehrkräfte unterstützen, beraten, zur Seite stehen, auch den Eltern beraten, zur Seite stehen. Die sollten Kinder fördern natürlich. Und dass das in der Theorie eine super Sache ist, das will ich auch gar nicht, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber die Praxis sieht einfach komplett anders aus. Das habe ich ja eben schon angerissen. Sonderpädagogen sind diejenigen, die immer doppelt gesteckt sind. Die Kinder rausziehen, die mit im Unterricht sind oder wie auch immer. Diese werden in erster Linie dann natürlich für die Vertretung herangezogen, wenn irgendwo Unterricht ausfallen sollte. Das heißt, die Förderstunden, die eigentlich dann für die Kinder mit Förderbedarf da werden, die fallen halt einfach aus aufgrund von Vertretung. Und eine zweite Sache ist ja, dass die Kinder, die einen nachgewiesenen Förderbedarf haben, auch einen gesetzlichen Anspruch auf diese Förderstunden haben und zwar nicht nur auf eine, sondern auf mehrere Stunden. Es gibt allerdings schon gar nicht genug Sonderpädagogen, um diese Stunden überhaupt abzudecken. Das heißt, die Kinder bekommen sowieso schon weniger Stunden, als ihnen zustehen. Und wenn die dann auch noch regelmäßig ausfallen, da hat man dann teilweise wirklich das Gefühl, dass von Herbst bis Frühjahr in dieser krassen Krankheitsphase überhaupt keine Förderung stattfindet. Und wenn man dann überlegt, dass zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Förderbedarf ESE, ganz viel über Beziehungsarbeit läuft, dann muss man sich einfach wirklich fragen, kann das überhaupt richtig funktionieren im Sinne, wie die Behindertenrechtskonvention das fordert? Ich mache jetzt an dieser Stelle mal einen Cut, sonst wird das doch eine Folge zur Inklusion. Die Folge wird auf jeden Fall kommen, versprochen. Es soll ja jetzt an dieser Stelle auch nicht so rüberkommen, als wären die Kinder mit einem Förderbedarf, die, ja, wie soll ich das sagen, in Anführungsstrichen Störenfriede an der Schule. Das ist ja, so ist das ja nicht. Zumal ja die Förderkinder auch wirklich nur einen minimalen Teil aller Kinder ausmachen, die an einer Schule unterrichtet werden. Generell ist es einfach so, dass sich die Gesellschaft und das Verhalten vieler Erwachsener und Kinder einfach total geändert hat. Ja, vor allem das Thema Medien und Medienerziehung, würde ich sagen, spielt da eine ganz große Rolle. Es wird ja auch nicht umsonst gerade heiß diskutiert, ob Social Media erst ab 14 Jahren erlaubt sein soll. Aber nur Social Media, das ist ja nicht das einzige Thema. Also jetzt mal als Beispiel, wie oft steht man denn in der U-Bahn oder an der Supermarktkasse und sieht da schon Kleinkinder, die mit dem Tablet im Kinderwagen sitzen. Kinder werden zu Hause vom Fernseher oder vor der Konsole geparkt und das teilweise wirklich stundenlang. Und dass das gravierende Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung hat, und zwar keine guten, das ist mittlerweile sogar wissenschaftlich bewiesen. Und ich will es ja auch nicht komplett verteufeln. Also jetzt mal ganz im Ernst, wir haben ja früher auch Fernsehen geschaut und Mario Party auf der N64 gespielt und das teilweise auch lange. Der Unterschied zu früher ist aber meiner Meinung nach erstens der zeitliche Umfang und zweitens die Art. Also die Serien, die Kinder mittlerweile gucken, die sind voll mit flackernden Bildern und mit so schnell wechselnden Handlungen und viele Kinder sind, nachdem sie diese Sendung geschaut haben, einfach komplett überreizt. Es gibt ja sogar Kinder, die kommen morgens wirklich komplett überdreht zur Schule, weil die irgendwie schon 3 Folgen Paw Patrol geguckt haben. Oder Kinder, die Angst haben, in der Schule auf die Toilette zu gehen, weil die meinen, dass im Wasserrohr ein Clown wartet. Oder Kinder aus der ersten oder zweiten Klasse, die mir nach dem Wochenende erzählen, wie viele sie bei GTA wieder abgeknallt haben. Und wenn ich die Kinder dann zur Seite nehme und vorsichtig darauf hinweise, dass ich sage, ey, das Spiel, was du da spielst, das ist eigentlich nicht für Kinder geeignet, das ist ab 18, dann kommt so von den Kindern, ja, aber mein großer Bruder spielt das mit mir oder teilweise sogar, ja, mein Papa hat mir das gekauft. Und da wundert man sich dann auch wirklich, dass die Gewaltbereitschaft an der Schule immer weiter zunimmt. Schaut euch mal an, wie die Prügeleien auf dem Schulhof mittlerweile aussehen. Also wir haben uns früher auch gerangelt und ich bin auch der Meinung, gerade Jungs brauchen auch einfach diesen Rahmen, dass die zwischendurch mal ja, sich ein bisschen raufen können. Und wenn da ein Mädchen mitmischen will, ja, mein Gott, habe ich früher auch gemacht. Aber ich finde generell, die Dimension der Brutalität ist wahnsinnig gestiegen und mittlerweile wirklich erschreckend. Es wird nicht mehr gestoppt, wenn Kinder auf dem Boden liegen. Da wird noch draufgetreten. Da wird in den Bauch getreten, da wird in den Rücken getreten. Kinder werfen sich so wrestlingmäßig mit dem Ellbogen voran auf andere Kinder. Und generell habe ich das Gefühl, dass es auf dem Schulhof nur noch zwei Dinge gibt. Entweder langweilen sich die Kinder, weil die gar keine Ahnung haben, was sie überhaupt ohne irgendeine Konsole in der Hand machen sollen. Oder es wird sich geprügelt. Oder wenn die Kinder mal was spielen, dann kippt es schnell in eine Prügelei, weil ein Kind sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt und einfach nicht weiß, wie es diese Emotionen fassen soll oder wie man diese Streitigkeit mit Worten klären soll. Und gerade an weiterführenden Schulen, da muss ich sagen, glaube ich, hat man an Grundschulen noch nicht dieses Problem. Aber an weiterführenden Schulen mittlerweile auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist das Thema Waffen. Also früher hatte man einfach irgendwie eine Kaugummipackung in der Hosentasche und jetzt halt ein Klappmesser. Und da muss man, glaube ich, auch mittlerweile überlegen, was kann man denn als Lehrkraft tun, um sich vor sowas zu schützen. Auch als Lehrkraft bekommt man ja da immer häufiger was ab, ne? Also teilweise wird man dann attackiert oder beschimpft. Ja, muss man dann so hinnehmen als Lehrerin, ne? Ich höre das auch zum Beispiel generell und kann auch selbst ein Lied davon singen, wie schwierig der Sportunterricht mittlerweile geworden ist. Also davon abgesehen, dass die Kinder ja wirklich motorisch mittlerweile auch nicht mehr auf dem Stand sind, wie sie das alleine für die einfachsten Grundfertigkeiten teilweise bräuchten, ist das Verhalten wirklich manchmal bodenlos. Also viele Kinder schaffen es nicht zuzuhören, die klettern in den ungesicherten Geräteräumen rum, die rasten aus, wenn sie ein Spiel verlieren, dann rennen sie weg. In den Umkleidekabinen gibt's wirklich nur Streit und Ärger und man hat da als Lehrkraft ja kaum Handhabe. Oder dann werden da Dinge ins Klo gestopft und Toiletten generell, finde ich, ist so eine Sache. Früher wurden die Toilettenwände mit Edding bekritzelt und heute werden Klobrillen zerbrochen, Klos werden teilweise komplett verstopft, indem da ganze Klorollen einfach reingestopft werden. Und dann gehen Schulen mittlerweile dazu über, nur noch einzelne Blättchen rauszugeben, wenn die Kinder auf die Toilette wollen, und kleinststrittig dokumentieren, wann welches Kind zu welcher Uhrzeit wie lange auf der Toilette war. Und wenn man dann Eltern einbestellt, um das Fehlverhalten der Kinder zu besprechen, dann bekommt man mittlerweile so oft zu hören, ja, aber mein Kind musste sich doch wehren. Also tut mir leid, wenn mein Kind halt ins Gesicht geschlagen wird, dann soll es halt zurück in den Bauch treten. Ich unterstütze das, also ich stehe da voll und ganz hinter. Ja, also wenn mein Kind so reagiert, dann ist das ja nicht sein Problem, sondern dann ist das ihr Problem. Sie wissen ja, wie mein Kind ist. Dann hätten sie halt vorausschauender handeln müssen. Eltern wollen über das Fehlverhalten oder generell über das Verhalten ihrer Kinder auf dem Laufenden gehalten werden. Aber ich habe so den Eindruck, je öfter man sich meldet, desto mehr ziehen sich die Eltern zurück. Und man kann schon fast sagen, dass die Eltern dann irgendwann dicht machen. Und dann hat man ja oft als Lehrer wirklich gar keine Handhabe mehr. Jede erzieherische Maßnahme wird hinterfragt, wird angefochten, es wird mit dem Anwalt gedroht. Und irgendwann ist man dann auch als Lehrkraft an diesem Punkt, dass man einfach resigniert. Also es bringt ja sowieso nichts. Ich habe dann irgendwie schon Elterngespräche geführt, 5 Stück, 10 Stück und alle führen ins Nichts. Sorry, aber dann lässt man es halt irgendwann. Was dann allerdings wiederum bedeutet, dass das Kind ja gefühlt einen Freifahrtschein hat für das Verhalten, was es zeigt. Aber was soll man denn als Lehrkraft machen? Und das macht es als Lehrkraft ja auch so schwer. Also man weiß ja als Lehrkraft, dass hinter jedem Verhalten, was Kinder zeigen, eigentlich so eine kleine, ja, irgendwie eine Art Hilfeschrei steckt. Also Kinder machen das ja nicht mutwillig und die sind ja auch nicht böswillig. Nichtsdestotrotz muss man dieses Verhalten der Kinder halt in der Schule auffangen. Und man hat irgendwie so ein bisschen an sich selber auch den Anspruch, dass man in Anführungsstrichen dieses Kind retten will. Und dann fragt man sich, warum man mittags als Lehrkraft permanent so überreizt ist. Ich schwimme den ganzen Tag. Ich versuche, Unterrichtsinhalte zu vermitteln, während ein Kind da irgendwie als Katze durch die Klasse kriecht. Ein Kind fällt 3-mal vom Stuhl, ein Kind singt. 2 Kinder sind gerade dabei, sich gegenseitig mit der Schere die Haare abzuschneiden. Ich habe Verständnis. Ich weiß ja schließlich, was zu Hause los ist, warum sich dieses Kind so verhält, wie es sich verhält. Aber trotzdem muss ich das alles auffangen. Jeden Tag, mehrere Stunden lang. Man steht den ganzen Tag einfach komplett unter Strom. Und das merkt man wirklich oft erst, habe ich so empfunden, wenn man im Auto sitzt. Also wenn man wirklich Ruhe hat, man sitzt, man atmet einmal tief durch, man merkt, wie das Herz schlägt, man fragt sich irgendwie noch, wann man das letzte Mal einen Schluck Wasser getrunken hat und man dreht das Radio leise, weil man die Musik gerade wirklich einfach überhaupt nicht ertragen kann. Ich wechsle jetzt noch einmal das Thema und spreche noch etwas an, das auch gerade ein ganz, ganz brisantes Thema in der Lehrerbubble ist. Das Thema Teilzeit. In Bayern war es so und andere Bundesländer ziehen da jetzt, glaube ich, auch nach oder haben schon ähnliche Regelungen, dass Teilzeit nur unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt wurde. Also es gibt dann zum Beispiel diese familienpolitische Teilzeit, die genehmigt wurde oder aktuell noch wird, wenn man Kinder unter 18 hat oder wenn man einen pflegebedürftigen Angehörigen hat. Da muss man mindestens 6 Stunden arbeiten, aber ansonsten ist man in der Stundenzahl relativ frei. Diese Regelung wird jetzt ab 2027 sogar noch verschärft. Also diese familienpolitische Teilzeit dürfen dann Lehrkräfte beantragen, wenn sie Kinder unter 14 haben und nicht wie bisher unter 18. Und die Mindeststundenzahl wird auf 9 erhöht. Wenn man keine Kinder hat oder Kinder, die älter sind als 14, dann muss man mindestens 24 Unterrichtsstunden leisten plus eine zusätzliche Arbeitszeitkontostunde. Also in Bayern gibt es das gerade. Das heißt, man ist dann gezwungen, 25 Unterrichtsstunden zu arbeiten, egal ob man das Gefühl hat, dass man das schafft oder nicht. Meiner Meinung nach wird das zwangsläufig dafür sorgen, dass Lehrkräfte reihenweise ausfallen. Aber gut, auf uns hört ja sowieso keiner. Finde ich übrigens auch sehr witzig. Ist gerade auch ein Thema, was durch die Medien geht, weil mir gesagt wurde beim Ausstieg, ich solle mir das gut überlegen, weil ein Wiedereinstieg wäre ab 2026 wirklich sehr, sehr schwierig, weil es würde dann wieder genug Lehrer geben. Jetzt kommt allerdings raus, dass es gar nicht genug Lehrer gibt, sondern dass Bayern einfach einen Stopp macht. Also es gibt einfach einen Einstellungsstopp und es werden einfach keine neuen Lehrer eingestellt. Und dann denke ich mir auf der einen Seite, warum stellt ihr keine neuen Lehrer ein, wenn doch offensichtlich welche gebraucht werden, weil ansonsten müsstet ihr diese Maßnahme mit der Teilzeitstreichung und der Stundenerhöhung doch gar nicht machen. Wo ist denn da bitte im Endeffekt der Sinn? Mir selber wurde die Teilzeit natürlich auch verwehrt, weil ich keine Kinder habe. Also ich konnte diese familienpolitische Teilzeit nicht nutzen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mit meiner Vollzeitstelle, also 28 plus eine Stunde, 29 Unterrichtsstunden, einfach niemandem mehr gerecht werde. Also mir selber nicht, meinem Freund nicht, den Kindern nicht, meinen Freundinnen nicht, meinem Sport nicht, also einfach niemandem. Die Zeiten in Schulen haben sich einfach massiv geändert. Also ich gehe nicht mehr als Lehrkraft dahin und stelle mich vor die Klasse und erkläre den Kindern, boah, das kleine einmal eins, dann unterstütze ich sie beim Lesen, ich mache noch irgendwie 3 Reißverschlüsse zu, die irgendwie klemmen und dann fahre ich mittags ganz entspannt nach Hause, um meine Korrekturen zu erledigen und noch ein bisschen Unterricht vorzubereiten. Das gibt's nicht mehr. Da sitzen Kinder mit unterschiedlichsten Voraussetzungen in der Schule. Ich muss 25 oder mehr verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Ich muss mein Material differenzieren. Ich muss Deutsch beibringen. Ich muss Emotionen begleiten. Ich muss Stunden vertreten. Ich muss Pausenaufsichten übernehmen. Ich muss Streitigkeiten und Prügeleien schlichten. Der Unterricht hat sich einfach massiv verändert. Man ist weg vom Frontalunterricht hin zu offenen Unterrichtsformen gekommen, was auch gut ist. Was aber auf der anderen Seite für Lehrkräfte auch wahnsinnig anstrengend ist. Also man muss alles im Blick behalten. Kinder arbeiten an unterschiedlichsten Sachen. Man muss sich als Lehrkraft immer wieder auf neue Sachen einstellen. Und das alles in einer Lautstärke, die auf Dauer wirklich gesundheitsgefährdend ist. Was da auch mit reinspielt, ist ja auch irgendwie so das Thema Elternarbeit. Ich finde, auch das hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt. Eltern sind heutzutage meiner Meinung nach, und ich glaube, das können viele von euch unterschreiben, sehr fordernd geworden. Das gab es früher nicht so. Das hat sich geändert. Und ich glaube, dass da auch die Digitalisierung auf der einen Seite mit reinspielt, dass die Hemmschwelle oder auch die Hürde, sich bei Lehrern und Lehrerinnen zu melden, durch Digitalisierung einfach ja total gesunken ist. Und auf der anderen Seite auch, dass Kinder natürlich immer länger in Schulen sind und viele Aufgaben an die Schule abgegeben werden und die Eltern wenig, ja, wie soll man das sagen, wenig Einfluss darauf haben, was in Schule passiert. Und ich glaube, deswegen werden sie einfach so fordernd, weil sie irgendwie doch natürlich an der Erziehung ihres Kindes teilhaben wollen und dann halt viele Dinge irgendwie fordern, die in Schule passieren müssen, die aber einfach ebenso nicht umsetzbar sind. Und da entstehen heutzutage mehr Konflikte, als das früher der Fall war. Das würde ich auf jeden Fall definitiv so sagen. Und das macht den Job der Lehrkraft auch momentan wahnsinnig anstrengend. Als hätte man nicht in der Schule schon genug zu tun, muss man sich dann irgendwie halt auch noch damit auseinandersetzen und hat das Gefühl, dass man sich irgendwie ständig rechtfertigen muss oder dass man auch noch die Bedürfnisse der Eltern irgendwie, dass man den Bedürfnissen irgendwie gerecht werden muss. Und ich frage mich einfach manchmal, wann kam dieser Wendepunkt, dass die Aufgaben des Lehrerberufs so ausgeufert sind? Also mal ehrlich, entweder war ich damals noch viel belastbarer als heute und ich bin erst 37, Leute, oder es hat sich einfach in kürzester Zeit alles massiv verändert und irgendwie auch zugespitzt. Früher hatte man irgendwie das Gefühl, dass man alles schafft. Also ich wurde den Kindern gerecht, ich habe differenziert, Ich habe Elterngespräche geführt und die liefen meist auch wirklich auf Augenhöhe und harmonisch ab. Die Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen hat irgendwie immer gut funktioniert. Es gab Therapieplätze, die Kinder haben nicht so lange gewartet. Und jetzt hat man das Gefühl, dass es irgendwie ein Fass ohne Boden ist. Wo sind wir denn falsch abgebogen? Also der Lernstoff, den ich vor Jahren gemacht habe, der ist heute für 80% der Kinder viel zu schwer. Ich muss gefühlt alles runterbrechen. Ich fülle Anträge aus, seitenweise. Ich dokumentiere, ich fülle irgendwelche Listen aus. Und in den Familien passieren heutzutage Dinge, die kann man sich nicht vorstellen. Das fange ich auch als Lehrkraft auf, jeden Tag, für die Kinder, die mit Päckchen in die Schule kommen. Ich bin für viele Kinder so der sichere Hafen. Kinder, die außerschulische Unterstützung brauchen, die warten teilweise monatelang auf einen Therapieplatz oder zum Beispiel einen Platz bei der Ergotherapie. Und wenn ich wirklich schlimme Fälle habe, worst case, wo ich zum Beispiel das Jugendamt einschalten muss, dann habe ich das Gefühl, dass selbst die Jugendämter sowas von komplett überlastet sind, dass ich auch da keine große Unterstützung bekomme. Wann ist das alles so gekippt? Also was ist da passiert und wo führt das überhaupt noch hin? Auch zum Thema Eltern könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Ich schwenke aber nochmal zurück zum Unterricht. Der Unterricht und der Schulalltag hat sich total verändert. Ich war dann nach der Schule wirklich teilweise so platt, dass ich einfach wirklich nichts mehr konnte. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich hatte Kopfschmerzen. Und dann bleibt natürlich auch ein Großteil der Arbeit, den man ja am Nachmittag als Lehrkraft oft zu Hause erledigt, der bleibt dann einfach liegen. Und zum Ende hatte ich zum Beispiel auch eine Ganztagsklasse mit Vollzeitstelle oder auch am Ende mit fast Vollzeitstelle, hatte ich dann 2 Nachmittage Unterricht. Das hieß für mich, 7 Uhr in der Schule sein, den Unterricht, die Mittagspause, während die Kinder selber gegessen haben. Und dann hatte ich Nachmittagsunterricht bis 15 Uhr und war dann dementsprechend 8 Stunden in der Schule und hatte dann halt noch einen Nachhauseweg, sodass ich dann meistens gegen 16 Uhr zu Hause war. Und dann habe ich keine Energie mehr gehabt, mich nach diesen 8 Stunden Unterricht plus langer Autofahrt noch an Korrekturen oder an die Unterrichtsvorbereitung oder Nachbereitung zu setzen. Und das heißt, bei mir sind schon 2 Nachmittage in der Woche einfach weggefallen. Und das musste ich dann für mich auch anders strukturieren und anders aufteilen. Und zwangsläufig ist davon einfach viel aufs Wochenende gefallen. Und ich habe dann einfach für mich gemerkt, dass ich dieses Pensum so nicht schaffe. Ich wollte dann Stunden reduzieren, ich habe dann angefragt. Aber das wurde mir ja, wie gesagt, verwehrt, eben weil ich keine Kinder habe. Ich hätte es also in Kauf genommen, weniger Geld zu verdienen jeden Monat und auch massive Einbußen in meiner Pension später zu haben, einfach um dieser Arbeit noch gerecht zu werden. Aber ja, wie gesagt, das wurde mir nicht genehmigt. Ich durfte dann auf die 25 Stunden reduzieren. Aber da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass das keine große Erleichterung bringt. Ich meine ganz ehrlich, die Lehrkräfte, die hier zuhören, 4 Unterrichtsstunden, sorry, was ist das, ne? Und auch die Zusatzarbeit, ich war ja dann auch Klassenleitung, das ist ja nicht weniger. Und Teilzeitarbeiten als Klassenleitung, das wissen wir alle, macht meistens sowieso wenig Sinn. Ich habe es dann so ein wenig mit Argumentation probiert. Ich habe dann gesagt, ja, wenn ich das nicht schaffe, entweder werde ich dann dauerkrank oder ich werde kündigen. Ja, und dann kamen so Sachen wie, überlegen Sie es sich gut, Wiedereinstellung wird schwierig, das habe ich ja eben schon gesagt. Und das Schlimmste fand ich, die können es machen. Also was will man denn machen? Als Beamter hat man schließlich eine Dienstpflicht und man traut sich ja dann selbst auch total wenig. Was ist denn, wenn ich dann irgendwie, wenn das Folgen haben könnte, wenn ich einen Eintrag in meine Akte bekomme oder eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder? Und dann sagt man als Beamte natürlich immer, ja, okay, ich mache dann meine 25 Stunden, alles gut, ich schaffe das schon irgendwie. Oder das Schlimmste, was einem dann irgendwie gesagt wird, ist, ja, dann werden Sie doch schwanger. Dann können sie doch Teilzeit arbeiten. Und da denkt man dann echt, also wo bin ich eigentlich hier gelandet? Ich habe momentan sowieso den Eindruck, dass generell dieses Beamtentum vom System ausgereizt wird. Also da werden Beschlüsse verfasst, die weitreichende Folgen nach sich ziehen. Aber den Lehrkräften bleibt einfach keine andere Möglichkeit, als das zu befolgen. Es ist ja auch alles relativ schwammig formuliert. Also die Arbeitszeit von Lehrkräften wird an Deputatsstunden gemessen. Aber was muss ich denn darüber hinaus noch leisten? Also es ist dann irgendwie manchmal die Rede von 46 Wochenarbeitsstunden. Damit leiste ich dann Überstunden, damit ich ja auch die Ferien abdecken kann. Aber wir wissen ja auch, dass wir Lehrkräfte auch in den Ferien arbeiten. Und Überstunden werden als solche ja auch nicht gezählt. Es gibt ja keine Arbeitszeiterfassung. Die einzigen Stunden, die gezählt werden, sind übrigens die Minusstunden, die man dann zum Beispiel anhäuft, wenn der Unterricht wegen Schnee ausfällt oder so. Die werden gemessen. Aber alles, was an Überstunden, an Plusstunden kommt, das ist Dienstgeschäft. So eine Arbeitszeiterfassung wäre ja zum Beispiel auch sinnvoll im Rahmen der sogenannten Fürsorgepflicht des Dienstherrn. So eine gibt es nämlich. Ich zitiere das mal. Der Dienstherr verpflichtet sich, das Wohl der Beamten und ihrer Familien während und nach der Dienstzeit zu schützen, zu achten und zu fördern. Sie umfasst die physische, / psychische Gesundheit, die finanzielle Absicherung, Schutz vor Gefahren sowie gerechte Behandlung. Zitat Ende. Lasse ich jetzt an dieser Stelle mal so stehen. Vor allem, wenn ich mir so überlege, Fürsorgepflicht im Rahmen gesundheitlicher, physischer, psychischer Gesundheit. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich führe das Zitat mal weiter. Bei Entscheidungen, zum Beispiel Beförderung oder Versetzung, sind die Belange der Beamten wohlwollend zu berücksichtigen und sachliche Gerechtigkeit walten zu lassen. Sorry Leute, aber da muss ich jetzt, glaube ich, wirklich einmal laut loslachen. Also ich sag mal so, dass der Staat Fürsorge für die psychische Gesundheit von Lehrkräften trägt. Das steht auf dem einen Blatt. Wenn es vielleicht damit abgegolten ist, dass man sagt, ihr bekommt eine absolut finanzielle Absicherung und dafür könnt ihr euch vielleicht privat Yogakurse leisten und damit seid ihr dann ja wahrscheinlich auch super ausgeglichen, um den Schulalltag bewältigen zu können, dann kann man von einer Fürsorgepflicht in dem Bereich sprechen. Aber was auf jeden Fall schwarz auf weiß, einfach überhaupt nicht wegzuleugnen ist, ist das Thema Versetzung. Also als hätten die Lehrkräfte hier ansatzweise irgendwelches Mitspracherecht. Nehmen wir nun mal als Beispiel gerade diese ganzen Abordnungen ins Ruhrgebiet in NRW. Da werden aus den Kreisen außerhalb des Ruhrgebietes jedes Jahr Lehrer zwangsabgeordnet ins Ruhrgebiet abgezogen. Es werden natürlich auch freiwillige Lehrkräfte gesucht und es gibt ja auch viele würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt ja auch welche, die das machen wollen. Oder zum Beispiel auch, dass Lehrkräfte, die jetzt gerade irgendwie frisch aus dem Ref kommen oder die sich gerne nach NRW versetzen lassen wollen, in den Kreis erstmal dazu verpflichtet werden, 2 Jahre im Ruhrgebiet zu arbeiten. Oder auch, wenn man sich anguckt, was in Bayern jedes Jahr los ist, wo die Referendare jedes Jahr eine Woche vor Schulbeginn erfahren, dass sie teilweise an Schulen 200 Kilometer weiter weg eingesetzt werden, völlig willkürlich durch das ganze Land versetzt. Also da braucht man mir nicht von Fürsorgepflicht sprechen. Ja, oh Mann, Leute, ich merke schon, dass ich mich hier richtig in Rage rede und dass ich auch schon an meiner Zeit angekommen bin für meinen Podcast. Jetzt habe ich irgendwie mal so ein bisschen Dampf abgelassen hier. Und wenn jetzt irgendwer von euch denkt, meine Güte, die ist aber ganz schön frustriert, dann muss ich euch sagen, ja, das bin ich wirklich. Der Lehrerjob ist meiner Meinung nach einer der schönsten Berufe, die es gibt und auch einer der mitwichtigsten Berufe. Und Bildung ist einfach das höchste Gut oder mit das höchste Gut, was wir in Deutschland haben. Und gleichzeitig wird dieser Beruf durch das System komplett kaputt gespart und zerstört. Und Menschen, die noch im System sind, die gefühlt ihr letztes Hemd geben, die sich jeden Tag immer wieder aufraffen und sagen, aber ich tue es ja für die Kinder. Wenn ich jetzt auch noch gehe, wenn ich jetzt umfalle, was machen meine Kollegen? Ich habe doch einfach auch eine Fürsorgepflicht. Ich habe dafür zu sorgen, dass die Kinder weiterkommen, dass es den Kindern gut geht in der Schule. Die können doch auch nichts dafür. Hört man so oft, habe ich auch immer wieder gesagt. Aber irgendwann, ja, ist da auch einfach Schluss. Und solange Lehrkräfte vielleicht auch aufgrund des Beamtentums oder ich sag's mal ganz provokativ, solange der gute Wille der Lehrkräfte, vor allem verbeamteter Lehrkräfte, bis aufs Letzte ausgereizt wird, wird sich nichts ändern. Immer mehr Lehrkräfte werden gezwungen, den Beruf zu verlassen. Nicht, weil sie das möchten, sondern weil sie krank werden. Die Burnout-Rate bei Lehrkräften liegt bei 30%. Ein Drittel aller Lehrkräfte brennen aus oder die werden einfach dauerkrank. Und was das für Kosten für den Staat sind, da denkt ja auch schon wieder keiner drüber nach. 80% aller Lehrkräfte schaffen es nicht bis ins Pensionsalter. Das muss man sich doch wirklich mal geben. Leute, das sind Zahlen, da kann ich wirklich nur an euch appellieren, passt bitte auf euch auf. Auch wenn im Beamtengesetz schwarz auf weiß steht, Paragraph 34, dass man sich mit vollem persönlichen Einsatz dem Beruf widmen soll, was ja irgendwie schon suggeriert, ja, stell deine eigenen Bedürfnisse hinten an und opfere dich quasi für den Beruf auf, steht da zum Beispiel auch geschrieben, eine Beamtin bzw. ein Beamter muss alles vermeiden, was der eigenen Leistungsfähigkeit schaden kann. Ja, und wenn man das jetzt vielleicht mal so auslegt, dass auch mal Arbeit am Wochenende der eigenen Gesundheit schadet, lasst ihr es vielleicht einfach mal liegen. Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss einfach selber für sich Schlupflöcher suchen, wo man auch sich selber wieder mehr in den Fokus rückt und wo man einfach den Beruf, so schön und so wichtig er auch ist und für viele auch einfach eine Berufung ist, auch einfach mal Job sein lassen. Und genau dazu passt auch das Thema meiner nächsten Folge. Ich weiß, es ist jetzt ein abruptes Ende, aber ich bin schon über meiner Zeit und möchte euch auch nicht eure kostbare Zeit klauen. Deswegen, also in meiner nächsten Folge spreche ich mit einer Psychotherapeutin, und zwar mit Dr. Celine Cole, die gleichzeitig auch schon seit 10 Jahren für die WHO tätig ist. Und zwar sprechen wir über das Thema Burnout, eine ganz wichtige und eine ganz spannende Folge. Wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte den Podcast, gebt mir ein kleines Like, empfehlt ihn weiter und hört in 2 Wochen gerne wieder rein, wenn es heißt, es war einmal eine Lehrerin. Habt ein wunderschönes Frühlingswochenende.